Will you come to my cottage this summer?
Meet us at the
cottage.
Cottage.
Heated rivalry.
Stupid Canadian wolf bird.
Minutenweise analysiert.
I'm not going into details.
Minute 18. Wir sind noch mit Ilja im Aufzug. Die Aufzugtüren sind in der letzten Minute gerade so zugegangen. Juna hat noch versucht, ihre Hand so reinzustrecken, um sich richtig vorzustellen. Und man hört es ganz, ganz leise, wenn man sich ganz dolle Kopfhörer aufsetzt und versucht, die Musik ein bisschen auszublenden. Da hört man noch so ein Oh. Ja, so ein Ausdruck von Überraschung, weil Juna halt die Hand ausstrecken wollte, um sich vorzustellen und die Türen aber zugegangen sind und Ilja aber so lachend dann halt eben dieses Oh von sich gibt. Das geht ein bisschen in dem Song unter, aber man sieht wirklich, die Kamera dreht sich quasi von den Türen des Aufzugs in Richtung Ilja herum und man sieht so richtig sein Lächeln, verschwindet so richtig von seinem Gesicht und er legt den Kopf nochmal so ein bisschen an die Wand und er atmet so richtig aus und man merkt so richtig, okay, das war jetzt wirklich unangenehm.
So richtig dick die Wangen aufgeblasen, so.
Ja, also das ist so richtig so, wow, okay, was ist hier gerade passiert? Einmal kurz processen, oh mein Gott, ich bin gerade quasi der Mutter des Typen, mit dem ich gleich Sex haben möchte, über den Weg gelaufen. Hätte ich mir auch anders vorstellen können, so. Genau, so beginnt quasi unsere Minute. Der Song nimmt nochmal richtig Fahrt auf und Ilja hat sich aber recht schnell dann auch wieder gesammelt und wir sehen dann die Aufzugnummern. Ist euch aufgefallen? 11, 12, 14. Es gibt natürlich keinen 13. Stock, weil Aberglaube in vielen Hotels ist es tatsächlich ein Ding. Also versucht mal ein Hotel mit einem 13. Stock zu finden. Zumindest im europäisch-nordamerikanischen Raum. Ich glaube, im chinesisch-asiatischen Raum, da gibt es, glaube ich, keinen 7. oder irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall eine andere Zahl, nicht die 13.
Aber auf jeden Fall laufen die Ziffern von unten nach oben, was wiederum gegen die Theorie aus der letzten Minute spricht, dass er ja weiter hochgefahren ist, um dann wieder runterzufahren auf Stock 14. Also wahrscheinlich war es doch vor allem ein Budget-Ding und kein inhaltliches, dass eine 14 zu sehen war auf der Etage, auf der Juna in der letzten Minute zu sehen war.
Ja, und dank Google, also es gibt oft im asiatisch-chinesischen Raum keine vierte oder 14. Etage, weil die 13 gilt im chinesischen Raum halt als positiv und bringt Glück, im westlichen halt nicht. Aber die 4 und die 14, es wird gemieden.
So, Ilja kommt an. Wir haben ja die 14 gesehen auf dem Fahrstuhl und dann haben wir einen Schnitt und sehen ganz kurz mit so einem starken Bokeh den Bereich der Tür vor dem Hotelzimmer von Shane.
Ja.
Und wir sehen dann eine Hand von rechts ins Bild kommen, die an die Tür klopft. Also wir sehen jetzt nicht irgendwie eine ganze Person oder so, sondern wir haben mal wieder dieses typische Framing auf eine bestimmte Körperregion. Oder hier ist ja fast eigentlich der Gang mit den Lichtern der Star und die Hand dringt da so ein bisschen ein und klopft jetzt. Und damit starten wir in die erste Hotelzimmerszene der beiden.
Was man da vielleicht noch ganz kurz sagen muss, Bokeh, das ist ein japanisches Wort und das ist so die Darstellung von Lichtpunkten, die nicht im Fokus sind. Die sind so ein bisschen langgezogen. Das Wort selbst heißt Nebel oder Schleier und das ist so ein Filmfachbegriff. Das gibt es auch bei Fotos, aber es ist eine Unschärfe, die quasi als Stilmittel eingesetzt wird.
Und das Klopfen oder dass wir das Klopfen so sehen, nur mit der Hand, die an die Tür klopft, bestätigt ja auch nochmal Neles Rage von der Folge davor, nämlich, dass das I might knock einfach wichtig ist. Wir haben es sogar hier extra in die Szene gesetzt.
Ja.
Und sorry Deutschland, das habt ihr leider verloren, ja, diesen Kontext.
Wir sehen dann Ilja, also wir wissen, dass es Ilja ist wegen der Jacke. Das ist so eine Jeansjacke, so ein bisschen mit helleren als auch dunkleren Jeansstoff, würde ich sagen. Wie er quasi die Tür mit seiner rechten Hand so zumacht, dann endet auch der Song. Also die Tür geht zu und der Song halt noch so ein bisschen kurz nach. Und dann fährt die Kamera ein bisschen hoch von dieser rechten Hand, der die Tür zugemacht hat. Und wir sehen dann Ilja und Shane, wie sie sich gegenüberstehen und ein bisschen, ja, grinsen beide, würde ich sagen.
Interessant ist ja, dass wir das Knocken gesehen haben, aber das Openen
ja
nicht.
Stimmt.
Von I might open, I might knock. Ja, vielleicht braucht Shane noch 2 Sekunden, um so richtig sich zu öffnen hier.
Ja, aber auch ein Beweis dafür, dass das I might open eben auch anders doppeldeutig gemacht
wird. Ja. Ja,
wahrscheinlich.
Ja,
und stattdessen sehen wir halt die Tür schließen, ne? Also das sehen wir ja schon auch sehr genau in den Frame gesetzt, wie die Hand von Ilja hinterm Rücken sogar die Tür. Ja. Also er wendet Shane nicht mehr den Rücken zu hier. Nicht so wie in der Dusche.
Und die haben jetzt keinen Schnitt, ne? Sondern wir haben erst die Kamera auf seiner Hand und dann fährt die so hoch und dann haben wir eben dieses Bild, was Nele eben beschrieben haben. Wir sehen, wie sie sich beide gegenüberstehen, so ein bisschen lächeln. Und dann beginnt so ein interessanter Move von Ilja, denn der läuft jetzt quasi so einmal um Shane rum. Er tut so ein bisschen so, als würde er sich dabei das Hotelzimmer angucken, aber das hat schon so ein, man könnte sagen, so ein Beuteumkreisen Momentum irgendwie. Also ich würde sagen, er macht es sehr bewusst, dass er so eine Schleife um Shane herumläuft und ja, dadurch dafür sorgt, dass nicht mehr er an der Tür, an die Wand gelehnt steht, sondern dass er die Position im Raum einnimmt und Shane sich umdrehen muss und damit die Position mit dem Rücken zur Wand einnimmt.
Ilja tut so ein bisschen, als ob er so in den Raum reinguckt, als ob ihn interessieren würde, was da in dem Raum ist, so was Bettmäßiges oder wir sind quasi jetzt in so einer Art Vorflur von so einem Hotelzimmer, wenn er dann quasi diesen Move macht, den Becky gerade beschrieben hat.
Ja, und es zeigt auf jeden Fall, dass Ilja hier wieder die Kontrolle hat oder er bemüht ist, die Kontrolle zu erlangen, weil es ist auf jeden Fall eine Machtdynamik, die hier gerade stattfindet.
Voll. Und während dieses Laufens findet noch ein kleiner Dialog statt. Er sagt nämlich, I thought you might chicken out, also was ja so viel übersetzt heißt wie, ich dachte, du würdest abhauen oder so und dich aus der Situation entziehen. Und ja, wir haben Shane mal wieder in einer Situation, wo er etwas sehr spezifisch literal nimmt, was ihm gesagt wurde. Er antwortet nämlich, I'm not a chicken. Also diese Redewendung, diese Metapher, da macht er eine literal Formulierung draus, indem er sagt, ich bin ja kein Huhn, deshalb kann ich nicht chicken out.
Ist Chicken Out nicht eigentlich auch so ein bisschen sowas wie so
Kneifen?
Ja, eben. Wieso? Ich dachte, du wärst der Angsthase hier,
ja,
oder?
Ja.
Dann würde Shane sagen, ich bin nicht der Hase. Ich bin kein Hase. Und ich finde es interessant, dass durch Ilias Machtmove Shane sich dann quasi mit dem Rücken zur Wand befindet und auch nur bis zur Wand laufen kann. Und Evi musste ich dann doch auch an unsere Episode 1 denken, weil ich so dachte, ah ja, da standen sie beide mit dem Rücken zur Wand und jetzt haben wir eine andere Position hier.
Shane ist dann auch wieder extrem süß irgendwie und sagt, ja, ach, ich dachte, also vielleicht sollten wir reden. Also er hat noch mal kurz dieses Momentum, sollten wir das jetzt tun oder sollten wir nicht noch mal kurz besprechen, ob das Sinn macht hier alles?
Willst du dich hinsetzen?
Ja, genau, willst du dich setzen? Wo sehr obvious ist, dass er ja gerade eine sehr bewusste, stehende, körperliche Position macht und er fragt ihn, willst du dich nicht hinsetzen? Auch wieder sehr süß. Und dann fängt Ilja auch an, körperlich zu werden im Sinne von Berührungen. Ne? Also er nimmt seine Hände hoch, so ein bisschen an den Oberkörper von Shane und ich will nicht sagen schiebt Shane Richtung Wand.
Doch.
Aber er macht halt einfach selber Schritte Richtung Wand. Also ich meine damit.
Dirigiert.
Ich glaube nicht, dass er ihn so schubst, ja, aber er macht halt selber diese Schritte und dadurch ist Shane quasi gezwungen, auch nach hinten die Schritte zu machen, bis er eben an der Wand dran steht.
Ja, ich glaube, dirigieren und leiten, glaube ich, sind die besseren Wörter dafür,
ja,
das stimmt.
Ja.
Ja, also Shane steht dann quasi an der Wand und sagt, ja, dass das eine schlechte Idee ist, was sie hier gerade tun. Und den Move, den Ilja dann macht, er nimmt nämlich seine eigene Hand und legt die so ein bisschen unters Kinn, aber auch an die Wange von Shane und fragt ihn, was denn? Also, ah, das ist so schön.
Ja, und es ist auch, Shane sagt, this is such a bad idea, aber er lächelt so süß eigentlich auch schon. Also er weiß, er fühlt es nicht, dass es so eine bad idea ist. Und so diese Aufregung von vorhin mit dem Licht aus, Licht an und so, das hat sich jetzt gelegt. Und ich glaube, er kann in dem Moment sich auch wirklich freuen, was hier gerade passiert.
Und Nela hat es beschrieben, Ilja führt die Hand ans Gesicht von Shane. Auch ein Signature-Move von ihm, würde ich sagen, den wir noch sehr oft in dieser Serie sehen werden.
Spiegelsehne!
Genau, und ich glaube, also er versucht so ein bisschen, ihn dazu zu bringen, ihn anzugucken, ihm in die Augen zu gucken. Und das ist ja auch etwas, was jetzt nicht gerade Shanes Stärke ist oder was er nicht so gerne macht, Leuten in die Augen gucken. Man sieht auch, er guckt eher Richtung Mund von Ilja, was ja schon ein bisschen andeutet, was als nächstes passieren könnte, nämlich wir haben den ersten Kuss.
Und gleichzeitig ist diese Hand, weil er hat ja seine vier Finger an quasi Wange, Hals von Shane und dann aber seinen Daumen auch so am Kinn. Das ist ja nicht nur so eine Machtdemonstration, sondern das, also es ist schon eine Machtdemonstration, aber das ist auch so was super Intimes irgendwie. Also wenn ich mir so vorstelle, das ist schon, das ist, ich finde ich schon wichtig, was auch die Dynamik von den beiden angeht, weil eben dann genau der erste Holanow-Kuss fällt.
Und es ist auch, wie Nele gerade sagte, es ist so sexy, wenn er das mit der Hand und so macht. Und das macht aber den Kuss dann auch irgendwie so sexy. Also ich dachte auch heute wieder, wir gucken uns ja manchmal auch wirklich die Szenen nur so minutenweise an. Das heißt, man guckt sich's ja auch an, ohne alles, was davor darauf aufbaut. Und der Kuss hat trotzdem direkt heute wieder was in mir ausgelöst, obwohl ich die Szene einzeln geschaut habe. Und ich war so, es ist einfach auch so, es ist so, das Yearning hat sich gelohnt und in diesem Moment wird man belohnt dafür. Und dieses Yearning, man spürt es trotzdem irgendwie so. Also es ist wirklich sehr intim und irgendwie die Emotion kommt trotzdem so krass bei mir an. Und ich glaube, es hat auch wirklich mit dieser Handbewegung zu tun und wie die Gesichter aufeinander zulaufen. Also gute Choreografie.
Total gute Choreografie. Es ist ja dann auch so, Ilja wechselt dann so ein bisschen noch die Hände. Also er hat ja erst seine rechte Hand an Shanes Gesicht und dann fängt er an, die so an Shanes Oberkörper langsam runtergleiten zu lassen und nimmt dafür die andere Hand hoch und legt sie diesmal nicht von vorne an Shanes Kinn, sondern eher so von hinten um seinen Nacken und damit wird der Kuss auch gleich nochmal ein bisschen intensiver, würde ich fast sagen, weil er ihn halt dadurch auch so zu sich ranzieht und ihm, also auch wenn vorher schon die Wand hinter ihm war, ist so noch weniger Spielraum, um sich zu lösen zwischendurch sozusagen.
Ja, also das erste Aufeinandertreffen der Lippen, das ist noch so was sehr, ja, nicht niedlich ist das falsche Wort, aber es ist sehr intim, es ist sehr nah, es ist sehr neugierig vielleicht auch. Aber sobald die zweite Hand von Ilja dazukommt und wirklich auch so sich fast in die Haare gräbt von Shane, dann wird es halt wirklich richtig steamy und richtig intensiv. Ich glaube, das ist auch eine gut gewählte Choreografie, um das halt irgendwie so deutlich zu machen. Ich glaube, einer von beiden stöhnt auch so ein bisschen. Ich glaube, es ist Shane, stöhnt so ein bisschen in den Kuss. Und das ist so wirklich so, wir sind jetzt in Minute 18 in unserem Podcast und jetzt merkt man so wirklich so alles, was wir so in den letzten Stunden analysiert haben, wird jetzt mal aufgebrochen und wird jetzt passiert jetzt endlich so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich gerade zwei Leuten bei einem sehr intimen und auch, ja, relationship-defining Moment so zugucke, so, weil die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, auch in der kommenden Minute, ist halt auf der einen Seite sehr von Lust getrieben und auf der anderen Seite aber auch jetzt schon sehr intim, obwohl die beiden sich noch gar nicht so lange kennen, wenn man ehrlich ist.
Voll.
Und die werden ja auch beide, auch außerhalb von Sexszenen, sehr körperlich miteinander bleiben, so im Laufe der Zeit. Und ich finde, das deutet sich hier auch schon sehr schnell an. Also das ist jetzt nicht so ein erster Kuss im Sinne von, da berühren sich erstmal nur Lippen und alles andere kommt dann so mit der Zeit, sondern die sind halt sofort all in, was das Körperliche angeht, dass da irgendwie so, wir hatten Minute 1 mit den Funken, die weitergegeben werden, als die Hände sich das erste Mal berühren. Und hier hat man jetzt das Gefühl, es ist nicht mehr nur ein Funken, sondern es ist gleich so ein ganzer Feuerball, der irgendwie da losgeht, sobald diese Berührung halt stattfindet.
Aber ich glaube auch, dadurch, dass der erste Kuss so emotional ist, also es ist ja irgendwie auch gewollt, oder ich kann ja nicht für euch sprechen, aber bei mir hat es ja viele Gefühle ausgelöst, so irgendwie. Und ich glaube, es ist auch sehr gewollt, dass wir halt dann eben emotional invested sind in beide. Also wir haben ja noch einen sehr langen Weg vor uns, bevor die beiden selbst vielleicht emotional invested ist. Aber ab dem Moment muss man es doch als zuschauende Person zumindest sein. Keine Ahnung. Also wenn du da nichts fühlst, dann weiß ich auch nicht, dann würde ich auch jedem raten, abzubrechen. Aber ja, das finde ich schon noch sehr, sehr spannend. Und es ist für mich auch so der Startpunkt, was ich schon auch noch ausmache als eigentlich eine mit der längsten Sexszene in der ganzen Serie. Sie wird etwas über 9 Minuten gehen. Das heißt, wir haben die nächsten 9 Episoden auf ein bisschen was vor uns. Und das finde ich schon noch spannend, dass halt die erste Begegnung so wichtig ist und so auseinandergezogen wird. Man kann natürlich diskutieren, ist das jetzt alles Sex, was da, aber es ist halt quasi das, was sich in dem Hotelzimmer abspielt, wo sie sich zum Sex treffen. Ja, also ich habe es nicht bis in die Tiefe recherchiert. Ich weiß nicht, ob es Becky besser weiß. Ich habe nur einen Quick-Check gemacht. Ich habe KI gefragt, was ich eigentlich hasse, aber ich hatte nicht länger Zeit. Und KI behauptet zumindest, die längste Sexszene wäre bei Bridgerton. und sogar Colin und Penelope auf der Chair Lounge. Und dann habe ich aber der KI widersprochen, war so, ja, aber Moment, was ist mit Heated Rivalry? Und dann war es so, ah ja, stimmt, das ist tatsächlich länger. Und deshalb war ich so, okay, KI hat sich mal wieder selbst entlarvt, deshalb, Leute, keine verlässliche Quelle. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine überproportional lange Sexszene, auch für Serien allgemein, würde ich sagen.
Und es ist halt aber auch interessant, dass es quasi die erste Sexszene dieser Serie ist und dass das auch die längste Sexszene der Serie ist. Also es gibt noch andere, die auch lang sind und auch sehr langgezogen bestimmte Dinge zelebrieren. Aber es ist die allererste, mit der wir gleich hier voll reinkommen. Und es gibt ja auch dieses eine Interview von Jacob Tierney, wo er sagt, für ihn ist das was Urqueeres, dass in dieser Serie oder in dieser Geschichte erst der Sex da war und sich darüber die Emotionen so legen im Laufe der Zeit und dass die halt immer mal wieder schon so rauskommen und wie Tammy vorhin schon gesagt hat, dass man von außen die Emotionen vielleicht sogar schon früher mitkriegt als die Leute, die selber beteiligt sind, so, aber dass das halt eine Art von Erzählen einer Liebesbeziehung ist, die im Romance-Genre gar nicht so üblich ist. Und dass das deshalb auch so ein queeres Momentum für ihn hat, zu sagen, okay, wir zelebrieren jetzt hier in Episode 1 so eine Sexszene so richtig und lassen darüber dann die gesamte Beziehung entstehen. Und später, auch wenn Sex für die beiden total wichtig bleibt, nimmt es halt in der Screentime in der Serie super ab Richtung Ende der Serie.
Und wir wissen ja alle, dafür müssen wir Crave danken. Haben wir ja schon gelernt. Yes.
Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir das jetzt so intensiv nochmal gucken und auch so minutenweise. Aber ich habe mich versucht zu fragen, was ich beim ersten Mal gucken bei dieser Szene gedacht habe. Ob ich das auch schon so wahrgenommen habe? Ich glaube, nein. Mhm. So intensiv und so emotional auch, weil das auch recht schnell geht, dass es halt nicht nur ein emotionales, ein erstes Küssen ist, sondern dann halt auch wirklich sehr schnell sehr heiß wird und sehr intensiv. Und das ist so ein bisschen, was ich nochmal so in den Raum stellen wollen würde. Ob wir das jetzt so sehen, weil wir es jetzt nicht zum ersten Mal sehen und weil wir auf solche Sachen jetzt mehr achten. Oder ob es wirklich auch so angelegt ist, dass man darauf achten kann, wenn man es nochmal guckt.
Ich finde es schwierig zu beantworten, weil ich habe es natürlich beim ersten Mal gucken, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Also wir wissen ja alle, ich vertrete die These des Liebe auf den ersten Blick. Ein bisschen so.
Ja.
Aber die macht ja nur Sinn, wenn man es mehrfach geguckt hat. Und als ich beim ersten Mal geguckt habe, hatte ich halt schon den Eindruck, Shane ist nervös, weil ihm mehr dran liegt. Also ich hatte direkt eigentlich, also eigentlich vielleicht auch eine falsche Interpretation von Shane, aber trotzdem beim ersten Mal gucken, hatte ich das Gefühl, er ist irgendwie emotional mehr invested. Aber ist er ja auch irgendwie, also so, Shane kann auf jeden Fall besser zu seinen Gefühlen stehen, als Ilja das kann oder hat einen anderen Zugang dazu. Und ich fand, seine Nervosität war für mich so ein bisschen so, er ist auf jeden Fall invested in die Situation. Und deshalb war es für mich, glaube ich, sogar eher so ein Moment, ja, Shane bekommt das, was er möchte, beim ersten Mal gucken.
Ich hätte noch eine filmtheoretische Interpretation dazu. Also das hat auch damit zu tun, dass ich oft Leuten, die das jetzt das erste Mal gucken, sage, hör bitte nicht auf nach Episode 2, sondern guck weiter, weil ich glaube, dass Episode 1 und 2 ganz viel Groundwork legen, dafür, dass bestimmte Dinge in Episode 5 und 6 für uns oder 4, 5 und 6 für uns funktionieren. Und deshalb würde ich sagen, wahrscheinlich habe ich beim ersten Gucken nicht gedacht, oh, ist das jetzt emotional. Aber die Tatsache, wie es in Episode 5 und 6 weitergeht und uns rückerinnert an diese Szene, ja, durch krasse Spiegelungen, die dann später auch stattfinden, das lädt die Szene im Nachhinein für uns viel mehr auf durch das, was später passiert ist, weil es uns dann eben auch zeigt, wie es für die mehr aufgeladen war, als es sich vielleicht im ersten Moment gezeigt hat. Also ich glaube, ganz viel Exegese von Folge 1 und 2 funktioniert nur, wenn man die späteren Folgen geguckt hat.
Aber man könnte ja schon auch sagen, eben es ist strategisch super schlau von Jacob, an den Anfang eben diese 9 Minuten Sexszene zu stellen, weil theoretisch musst du beim ersten Mal schauen schon raffen. Es kann ja nicht so casual sein, wie sie tun, weil wir sind bei Episode 1. So irgendwie. Also die Zuschauererwartung weiß ja eigentlich dann schon, okay, es muss ja noch mehr passieren als das. Wenn wir jetzt schon hier bei so einem Höhepunkt sind, dann muss ja noch weiteres kommen. Deshalb würde ich schon sagen, dass man, glaube ich, wenn man guckt, schon auch checkt, okay, so casual, wie sie jetzt tun, wird es auf lange Distanz nicht mehr sein.
Haben sich die Küsse in Heated Rivalry für euch auch so anders angefühlt? Weil ich glaube, das liegt zu 80-90%, so wie es choreografiert ist. Aber die 10%, die noch fehlen, das ist einfach die Chemie zwischen Connor und Hudson. Weil oft ist es ja so, ich denke jetzt zum Beispiel an, weil da auch bald der zweite Film kommt, an Red, White and Royal Blue. Mhm. Das ist ja auch eine queere Love Story, aber da sind die Küsse halt oft so, wenn sie leidenschaftlich sollen, dann sind sie halt irgendwie sofort so aggressiv. Und hier haben wir ja auch eine Art von Leidenschaft. Zwar am Anfang der erste, zweite Kuss noch so sehr, sehr süß und sehr intim, aber dann trotzdem leidenschaftlich werden, ohne aggressiv zu werden. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich habe den Eindruck, das hängt tatsächlich auch noch mit dieser Musikentscheidung zusammen. Also, ja, dass wir eigentlich nur in dem Moment sind, ohne Musik. Und ich finde sehr oft, wenn in Filmen geküsst wird und so, liegt eigentlich immer irgendeine Art von Musik darunter.
Mhm. Setzt ein großes Orchester ein am besten.
Ja, genau. Also es ist immer sehr viel mit Musik untermalt und das macht es eben so intim, dass es explizit hier nicht so ist. Aber es liegt bestimmt auch an der schauspielerischen Leistung. Also wie gesagt, es ruft bei mir auch krasse Emotionen hervor. Und das finde ich halt krass, dass es immer noch passiert, wenn man es halt schon 30 Mal geguckt hat.
Ich würde fast behaupten, mein zweiter Durchlauf war der beste. Mein zweiter Watch war der beste.
Ja, finde ich auch.
Der zweite Reheat.
Genau, der zweite Reheat, weil da eben, es war vielleicht 48 Stunden, nachdem ich das erste Mal durchgeguckt habe, dann habe ich es das zweite Mal durchgeguckt. Und ich glaube, dass quasi dieses, das so gut bei mir dann funktioniert hat, aufgeladen von Episode 4 bis 6 in diese Episode 1 und 2 nochmal reinzugehen. Mhm. Und ja, total das zu fühlen, was du gesagt hast, Nele. Das ist ein anderer Kuss, als ich das in 95% der anderen Romance-Stoffe, die ich in meinem Leben geguckt habe, gesehen habe. Also das ist Teil von der Magie von diesem Ganzen, was wir hier gucken und warum wir das minutenweise besprechen und nicht irgendeinen anderen Romance-Stoff. Weil so eine Chemie herrscht, die mit gutem Handwerk verbunden diese besonderen Momente irgendwie entstehen lässt. Und nur weil beide Komponenten da sind, konnte das irgendwie so klappen.
Ja, ich würde der These, glaube ich, zustimmen, weil man ist halt nach diesem Ende so gepackt und es hat so viel in einem ausgelöst, dass es so geil ist, das nochmal zu suchten und mit dem Wissen zu schauen und auch mit dem Wissen, ah, das kann ganz viel in mir auslösen und ich guck's direkt nochmal. Halt wirklich so Suchtpotenzial. Aber es ist auch witzig, dass wir gerade immer über so alle Episoden reden, weil Fun Fact, ich habe die letzte Woche mit einer Person verbracht, die nur bis Folge 3 geguckt hat und ich war so, kannst du nicht, du musst weiter gucken, wie kannst du mir das antun? Und dann war sie so, ja, vielleicht gucke ich es mit euch, indem ich euren Podcast anhöre und ich so,
sehr gut.
That's the way to go, Leute.
Stark.
Emotional. Ich finde es auch witzig, ich habe wirklich Bauchkribbeln manchmal beim Gucken. Ich finde das schön.
Ist so. Dann gucken wir mal, wie sich das Bauchkribbeln entwickelt in der nächsten Minute und sagen, see you next episode.
See you.
Tschüss.
Meet Us at the Cottage ist ein Podcast von Becky, Tami und Nele, in dem wir die Serie Heated Rivalry minutenweise analysieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, im Internet unter heatedrivalrypod.de oder auf Instagram @heatedrivalry.pod. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und eure Meinung. Und wenn ihr als Gast mit uns über die Serie im Podcast sprechen wollt, dann schreibt uns eine DM bei Instagram.
I was gonna ask you, Holunder, will you come to my cottage this summer?